Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute mit Timo Niesner zum Thema Apnoe-Tauchen und was ihr daraus für die Atmung in der Logopädie lernen könnt.
Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant und auch wieder aus der Perspektive der Logopädie. Mein Name ist Cordula Winterholler. Ich bin Linguistin und Logopädin und heute habe ich ein ganz spannendes Thema, was uns in unserer Arbeit immer wieder beschäftigt, aber dich da draußen auch, nämlich das Thema Atmung und Atem. Ich habe ein Buch entdeckt und ich bin froh, dass ich den Autor heute da habe. Ja, Timo Niesner lag letztes Jahr im Sommer, da hatte ich nämlich eine ganz schwere Bronchitis auf meinem Nachttisch und dann habe ich immer gelesen, habe deinen Podcast gehört und dachte, oh Timo, mit dir möchte ich unbedingt mal eine Folge machen. Ich möchte das Thema Atmung mal nicht aus der pathologischen Sicht beleuchten, sondern das, was dich eigentlich alles bewegt rund um dieses Thema und damit alle anderen da draußen dich auch etwas einsortieren können. Herzlich willkommen und bitte stell dich vor.
Vielen lieben Dank, Cordula. Also erstmal diese Steilvorlage. Ich habe kurz Gänsehaut bekommen. Also ich fand das total schön. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Ja, ich bin Timo Niesner. Ich bin, wer bin ich denn eigentlich oder was mache ich denn? Also ja, unter anderem habe ich auch ein Buch geschrieben, aber der primäre Fokus meiner Arbeit liegt eigentlich in der Ausbildung, also in der Erwachsenenbildung. Und zwar bilde ich europaweit Breathwork-Coaches aus. So heißt es auf Englisch, auf Deutsch ist es Atemtrainer, Atemlehrer, Atemcoaches kann man sie auch nennen. Mit der Marke Restorative Breathing geben wir auch Seminare, Retreats in Deutschland, Österreich, in der Schweiz momentan und auch im Mittelmeer tatsächlich. Und ich komme ursprünglich vom Apnoe-Tauchen, also von der Phase des langen Luftanhaltens habe ich versucht, alle positiven Effekte der Atemarbeit zu verbinden, sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene und habe daraus dieses Ausbildungskonzept Restorative Breathing entworfen.
Timo, wer kommt zu dir? Weil Atmen ist doch eigentlich, tun wir doch reflektorisch, was soll ich da arbeiten, was soll ich da tun, was ist es, wer kommt?
Das ist auch die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, wer kommt denn zu mir? Sind es die Extremos, die mit mir tief tauchen wollen und ein paar Minuten die Luft anhalten wollen und an ihre mentalen Grenzen kommen? Aber es hat sich tatsächlich über die letzten, ja, jetzt eigentlich schon über 4, 5, 6 Jahre eigentlich herausgestellt, dass es tatsächlich Leute wie du und ich sind. Menschen, die merken, dass mit der Atmung sehr viel möglich ist. Und die Menschen, die aber tatsächlich den Gedanken haben, wie deine Frage ist, so ja, atme doch, ist doch alles okay, die sind einfach noch gar nicht so weit, um das Potenzial der Atmung voll für sich ausschöpfen zu können. Vielleicht durch diese Folge, vielleicht durch einen Podcast oder durch andere Impulse oder auch tatsächlich durch Krankheiten, dass sie für sich merken, pass auf, ich krieg weniger Luft auf einmal. Das heißt, meine tatsächlich oft defizitäre Atmung merke ich dann oftmals eher in Extremsituationen, dass es da ein großes Entwicklungspotenzial für mich gibt.
Warst du eigentlich erstaunt, dass ich dich als Logopädin in diesen Podcast eingeladen habe?
Ehrlich gesagt nicht, nein.
Du verbindest Atmung auch mit der Logopädie?
Ja, wir hatten da auch schon einige Themen, auch mit Stimmtrainings, die in die Richtung gingen. Und dadurch, dass ich auch Menschen in meiner Umgebung habe, die schon bei Logopäden waren, auch in ihrer Kindheit und ich das auch um mich herum relativ viel mitbekommen hatte und ich auch schon mit einer Logopädin gearbeitet hatte für ein spezifisches Seminar, hatte ich da schon Berührungspunkte und auch mit der Logopädin, mit der ich gearbeitet hatte, das ist auch schon, glaube ich, jetzt über 10 Jahre her, die hat natürlich auch so ein bisschen, ja, wie redest du und okay, du bist dann eher so der Schnelle und du kannst sie hier und hier und dann hat sie mir so Tipps gegeben, wie man die Stimmbänder reinigt und von Schleim löst und wie man eher zu so einer ruhigeren Stimme auch hinkommt. Das war ich total faszinierend und habe mir einfach gedacht, ja Wahnsinn, es steckt so viel mehr sogar noch in der Atmung. Also mein Fokus der Atmung lag ja primär am Luftanhalten beziehungsweise Atemoptimierung auch für Gerätetaucher. dass sie längere Zeit weniger Luft verbrauchen und im sehr ruhigen Zustand. Und die ganzen positiven Effekte, die dazu kamen, mehr bei mir zu sein, innere Ruhe zu haben, mir bewusst zu werden, auf was es für mich ankommt, diese ganzen meditativen Reflexionsthemen, die aufkamen, das kam alles mit der Zeit, dass sich das alles ausgedehnt hat und viele weitere Bereiche damit reingekommen sind.
Boah, Timo, Respekt, dass du schon diese Erfahrung auch mitbringst, auch aus meinem Fachgebiet jetzt, weil ganz häufig heißt es, Mensch, du machst doch irgendwas mit Kindern oder ihr macht irgendwas mit Kindern, ihr spielt doch oder ihr macht irgendwas mit Wortfindung, na, Schlaganfall. Und wenn ich dann sage, ja, wie geht dann Sprechen, Stimme, Schlucken ohne Atmung, dann sind immer alle ganz erstaunt. Das wird immer ganz woanders hinsortiert in Richtung Physiotherapie, weil es dort eben Atemtherapie gibt, aber man sieht es nicht inkludiert. Und wunderbar, dass du da Berührungspunkte hattest. Wie bist du zur Atmung gekommen? Also was, an welchem Punkt deines Lebens hat dich dieses Thema erwischt?
Also tatsächlich die ersten Atemübungen, die ich gemacht habe, ganz bewusst, da war ich knappe 19. Also ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Und da ging es tatsächlich darum, dass ich bin auch kein kleiner Mensch, ich bin sehr groß und auch nicht sehr leicht und mache sehr viel Sport und muskulär gesehen stehe ich ganz gut im Leben. Es ist so, dass Menschen wie ich einen sehr hohen Luftverbrauch haben beim Gerätetauchen. Und einen meiner größten Träume, die ich mit 18 erfüllt habe, war, einen Tauchschein im Great Barrier Reef zu machen in Australien. Und was ich da ganz schnell gemerkt habe, ist, heilige Mutter, ich verbrauche verdammt viel Luft, viel mehr als alle anderen, kann nicht so tief tauchen, muss schneller wieder zurück. Und es war mir peinlich, muss ich ehrlich sagen. Und dann bin ich den professionellen Weg gegangen. Ich bin ja nicht nur Apnoe-Lehrer und habe noch ein paar andere Ausbildungen, sondern ich habe als erstes auch während meinem Studium schon gestartet, um diese Tauchlehrerausbildung zu machen. Und war vor meinem Studium war ich schon Dive Master, das heißt, ich habe schon Leute geguided. Da war ich weltweit unterwegs in Indien, in Thailand, in Kolumbien und Co. Und habe eben dort auch gemerkt, naja, wenn ich guide, also das heißt Leute durchs Riff mitnehmen, ja, so begleiten, dann kann es ja nicht sein, dass die Luft länger anhalten können als ich. Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich tatsächlich meinen damaligen Lehrer auch gefragt, das war damals noch auf den Bay Islands in der Karibik, in Honduras, habe ich ihn gefragt, was kann ich denn da machen? Und hat er mir eine ganz einfache Atemtechnik gegeben. Er hat mir dieses Mundstück im Mund gegeben und gesagt, jetzt schließt du deine Nase, du ziehst die Maske auf. Das muss ziemlich dämlich ausgesehen haben, als ich so im Bett lag. Er hatte nur so ein Mundstück drin. Hat er gesagt, du atmest jetzt durch dieses Mundstück so, dass du ungefähr 4 Sekunden einatmest und 6 bis 8 Sekunden ausatmest. Und die erste Erfahrung war damals, dass ich eingeschlafen bin. Mhm. Also ich bin eingeschlafen. Und das war so dieser erste Kontaktpunkt, wo ich gesagt habe, ja, Wahnsinn. Und seitdem verbrauche ich Luft wie meine Partnerin, die 40 Kilo weniger wiegt. Und es glauben uns die Guides gar nicht, wenn wir irgendwo tauchen sind, dass ich so wenig verbrauche.
Und dann hast du gesagt, boah, da möchte ich unbedingt weitermachen und das möchte ich auch weitergeben. Wie ist dein Weg weitergegangen?
Nee, das hatte damit ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Ich wollte eigentlich nur tauchen. Ich wollte einfach nur tauchen. Ich habe mich sogar gefragt, ob ich überhaupt wieder zurück soll nach Deutschland und mein Sportökonomiestudium noch weitermachen soll oder ob ich einfach das machen soll, was mich so erfüllt. Und da geht es nicht nur darum, Fische anzuschauen, sondern du musst es dir so vorstellen, Cordula, dieses Gefühl, den Atem unter Wasser zu verlangsamen, in eine andere Welt einzutauchen, tatsächlich bedeutet auch, in einen meditativen Zustand eintauchen zu können, ganz bei mir zu sein, ganz im Moment zu sein. Es ist was ganz, ganz Besonderes.
Also ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Könntest du uns mal so kurz mitnehmen? Also wir tauchen gemeinsam in das Wasser ein. Mhm. Und was passiert dann? Was machst du dann?
Also es gibt zwei Schritte. Die Frage ist, was wir machen. Wenn wir Geräte tauchen, dann sind wir relativ laut. Ja, wir sagen auch Babbler.
Leise.
Wenn wir Apnoe-Taucher sind, dann ist es so, dass wir eine ganz andere Vorbereitung haben. Das heißt, bevor wir abtauchen, schauen wir erstmal, dass wir an den Punkt kommen, bei dem wir unsere Herzfrequenz verringern, bei dem wir unsere Atmung verlangsamen, bei der wir in einen Zustand kommen, bei dem unser Kopf komplett hellwach ist. Durch dieses Slow-Pace-Breathing, die Verlangsamung unserer Atmung. Aber unser Körper, den legen wir schlafen. Und in diesem Zustand, das kannst du dir vorstellen, wie ein Zustand, bei dem du an deine Ruhepulse rankommst oder wenn du dich wirklich sehr gut damit beschäftigst, sogar einen Herzschlag bekommst unter deinem Ruhepuls, also niedriger als der Puls, mit dem du schläfst. In Kontakt mit Wasser geht es noch einfacher. Das ist der Säugetierreflex, der uns dabei unterstützt. Und dann atmen wir noch einmal tief ein. Ja, im Idealfall unsere komplette Atemtiefe versuchen wir zu nutzen. Das heißt, wir versuchen unsere komplette vitale Kapazität auszuschöpfen. Halten die Luft an und dann tauchen wir ab ins Wasser.
Und das tiefe Einatmen, das ist etwas, was du vorher schon über die Technik gelernt hast, damit du an deine Kapazitätsgrenze kommst, dass du genau dieses Volumen auch aufnehmen kannst.
Ja und nein. Also okay. Im Idealfall versuche ich erstmal das zu bespielen, was ich schon habe. Aber das ist natürlich nicht das Ziel, sondern es geht darum, dieses Volumen ganz klar zu erweitern. Und das geht tatsächlich innerhalb von 24 Stunden oder auch über mehrere Wochen, dass die vitale Kapazität, das bedeutet die Kapazität an Luft, die ich aktiv ein- und ausatmen kann, zu erhöhen. Und das geht sehr, 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 sehr schnell sogar. Ich habe das innerhalb von ein paar Wochen geschafft, diese Kapazität um über 25% zu steigern. Innerhalb von einem Zeitraum von, ich glaube, 3 bis 4 Wochen durch ganz aktives Training. Und je mehr Luft ich natürlich habe, ist wie beim Auto, dann ist der Tank größer und dann kann ich länger und vor allem auch länger entspannt unter Wasser die Luft anhalten. Und jetzt pass auf, Cordula, stell dir mal vor, du tauchst ab, ob das jetzt im Hallenbad, im Freibad ist oder natürlich auch im schönen Roten Meer beispielsweise, und du tauchst ab und hast kein Bedürfnis zu atmen, sondern du tauchst in eine andere Welt ab. Das ist wie Träumen, kannst du es dir vorstellen. Und es fühlt sich einfach nur leicht, einfach und wunderschön an.
Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich konzentriert bei dir bleibe, weil du hast mich da so voll mitgenommen. Und ich habe so den Eindruck, ich glaube, mich würde das absolut süchtig machen. Ich glaube, ich wollte diesen Zustand permanent erleben. Also so, wie du ihn schilderst, würde ich gar nicht mal hochkommen wollen.
Das ist schwierig. Ich habe ja ein Camp im Mittelmeer, bei dem Leute kommen, denen ich das Apnoe-Tauchen mit beibringe. Und ich sage ihnen gleich am Anfang, ich warne sie und sage, das hat eine Suchtgefahr. Weil die Suchtgefahr ist nicht nur die, diese extreme Ruhe zu spüren, sondern bei diesem aktiven Abtauchen tauchen wir beim Apnoe-Tauchen in uns selbst ab. Denn wenn ich die Luft anhalte, komme ich ja automatisch an einen Punkt, an dem viele Dinge, die normal auch physiologisch ablaufen, gestoppt werden. Und um ruhig zu bleiben und auch diesen Moment ganz genießen zu können, bedeutet es auch, dass ich mit mir selbst in einem Reinen bin, mit mir selbst zur Ruhe komme und ganz nah in der Verbindung mit meinem eigenen Körper bin, um zu lesen, wann ich an eine wirkliche Grenze komme.
Du gehst ja permanent an deinen Reflex. Du möchtest ja eigentlich einatmen.
Nee, möchte ich gar nicht.
Möchtest du nicht, weil du trainiert bist? Oder
nee, wie ist das? Weil der Reflex nicht sagt einatmen, sondern der Reflex sagt ausatmen. Das heißt, wir haben ja gar kein Defizit an Sauerstoff. Also Blut ist komplett gesättigt mit Sauerstoff. Meistens über 95%, wenn die Leute auftauchen. Und worum es wirklich geht, ist erstmal das Mentale. Die meisten Leute tauchen ab, weil sie glauben, sie bräuchten Luft bzw. Sauerstoff. Das ist nicht der Fall. Und worum es dann als zweites geht, der rein physiologische Reflex ist ja eigentlich der, dass das CO2-Level bei uns im Blut steigt. Die Chemorezeptoren im Endeffekt in unserem Mandelkernkomplex im Gehirn kommunizieren und sagen, Kollege, ist zu hoch, kenne ich nicht, schütte mal Angstsymptome aus. Ja, und dann haben die Leute im Endeffekt körperliche Anspannung, angstähnliche Symptome, die sie körperlich spüren und gehen raus aus dieser Luftanhaltephase. Und der erste Reflex ist tatsächlich ausatmen. Das machen auch ganz, ganz viele Surfer, denen wird es beigebracht. Davon rate ich strikt ab, unter Wasser auszuatmen, denn das birgt das größte Risiko, tatsächlich zu ertrinken.
Weil in dem Moment, wenn du jetzt ausatmen würdest, kommt ja dann auch dieser Reflex, dass ich dann auch dieses Einziehen wieder mache.
Nee, eigentlich nicht. Mhm. Der erste Reflex ist dieses Ausatmen. Reflex oder sag ich mal, eigentlich ist es weniger ein Reflex als ein bewusstes Agieren, dass ich diesen Zustand nicht mehr möchte. Mhm. Und wenn ich davor voll und tief eingeatmet habe, ist die erste Reaktion Ausatmen. Mhm. Mhm. Und wir könnten jetzt einen Test machen, ja, die zuhören und jetzt nicht wie Cordula und ich sprechen. Einfach mal einatmen, die Luft anhalten, solange es geht. Und sobald der Punkt kommt, wo wir das Gefühl haben, ausatmen zu müssen, atmen wir aus und dann kommt gleich ein Gedanke nach oben. Ah, da wäre doch noch ein bisschen mehr gegangen. Ach, das wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Weil dann im Endeffekt unser Mandelkernkomplex sagt, alles klar, CO2 ist raus, Level ist in Ordnung, Chemorezeptoren melden, hat sich normalisiert, eigentlich müssen wir gar nicht viel mehr ein- und ausatmen. Das Einatmen ist nur dafür da, dass wir wiederum ausatmen. Es geht nur ums Abatmen von CO2.
Ich stell mir das jetzt unter Wasser vor. Ich kann mir das ja alles so ne, in meinem Kontext so vorstellen, wenn ich unter Wasser bin. Was wäre das für mich so ein Punkt, wo ich auch unter Panik geraten würde? Oder was wäre so ein Punkt, wo mein Körper dann... ich habe irgendwie den Eindruck, ich würde gegen etwas arbeiten, aber du beschreibst es ja wunderbar in ein Mitgehen. Bei dir ist es ein Flow.
Ja.
Ich bin nicht geschult. Ich denke an, oh Gott, wo würde ich dagegen gehen? Was würde ich dann tun, wenn ich...
Genau. Ja. Es sind drei Punkte. Punkt eins ist, was du gerade sagst, ist genau das, was dich limitieren könnte unter Wasser. Bei Apnoe-Tauchen ist zu 80% Kopf, nur zu 20% Körper. Der Körper kann das sowieso. Es geht darum, weißt du, gefühlt fahren wir jeden Tag Fiat, aber sitzen in einem Ferrari. Und das ist das Problem bei der Sache, dass wir den Zugriff auf das wirkliche Potenzial unseres Körpers eigentlich gar nicht spüren können, weil wir es nie austesten. Weil wir in ähnlichen Labor, ähnlichen Umgebungen sind, die aber unserem Körper nicht sehr zuträglich sind im Alltag. Das heißt, wir kommen eigentlich sehr selten an unsere physiologische Grenze und kennen uns damit gar nicht aus. Dann, was du gerade gesagt hast, ist, dann kommt eine Panik, ich nenne es einfach mal Angstsituation, die aufkommen könnte, meistens mental getriggert. Mhm. Und jetzt sehen wir mal diese zwei Stadien. Stadium Nummer 1 ist, mir geht's gut, ich bin unter Wasser und fühle mich wohl. Und Stadium Nummer 2, was aber weit davon entfernt ist, ist, ich habe Angst- oder Paniksituation. Und jetzt kannst du es dir vorstellen, als wäre das ein großes, wie so ein französisches Baguette, okay? Die eine Seite ist, ich starte, bin relaxed und das Ende ist die andere Seite. Und worum es jetzt eigentlich geht auf dem Weg unter Wasser, geht es darum, dass wir dieses französische Baguette in kleine Bereiche aufteilen und sehen, wenn ich jetzt theoretisch Stück für Stück davon essen würde, was passiert dabei? Und dieses Baguette ist der zeitliche Rahmen, den ich unter Wasser bin. Und jetzt geht es darum, über diesen Zeitraum hinweg von ich fühle mich entspannt bis hin zu mir geht es gar nicht gut, ich muss unbedingt raus, den Körper lesen zu lernen oder auch zu gucken, was machen meine Gedanken mit meinem Körper. Weil wenn ich jetzt vom Kopf her negative Gedanken habe, fange ich automatisch an, auch subtil meine Muskulatur anzuspannen. Jegliche muskuläre Aktivität, jeglicher Anstieg von Puls bedeutet mehr Energie, die gewonnen werden muss durch meinen Körper. Mehr Energie bedeutet, ich brauche auf der einen Seite natürlich Sauerstoff, der aber nicht so wichtig ist, da ist eh genug da, sondern es steigt ganz schnell das CO2-Level in meinem Körper an. Und je höher und schneller dieses CO2-Level ansteigt, desto eher bekomme ich dann wiederum physiologische Reize über den Mandelkernkomplex gesendet und fange dann an, noch mehr zu verkrampfen oder bis an den Punkt zu kommen, dass mein Kopf eigentlich ausschaltet und mein Körper nur noch anfängt zu reagieren. Und das ist die Situation, die wir unter Wasser gar nicht gebrauchen können. Weil stell dir vor, du bist mit mir auf 40 Meter, ja, und dann passiert das. Du kannst nicht einfach aussteigen. Das geht nicht. Und da gibt es einen schönen Spruch, einen Alltagsleitsatz auch: When you think you have to speed up, slow down. Wenn du meinst, schneller machen zu müssen, mach langsamer. Und das kann ein super schönes Zeichen dafür sein, damit aktiv umzugehen.
Gibt es Menschen in deiner Ausbildung, die dann irgendwann beschließen, sagen, du, da komme ich nie hin, da spüre ich, da gibt es irgendwelche Grenzen in mir, da komme ich nicht drüber.
Und die Hörer und Hörerinnen, also die sehen gerade mein Schmunzeln nicht dabei, die kommen immer wieder. Mhm. Weil sie wissen, genau dort steckt am meisten Entwicklungspotenzial. Widerstände zeigen uns das auf, wo wir am meisten Energie noch tanken können. Weil diese Widerstände uns oftmals davon abgehalten haben, zu schauen, was liegt denn dahinter, was kommt danach. Und das ist das Schönste, was es gibt. Das sind Ängste, man kann es benennen, wie man möchte. Das können Panikattacken sein, das können Unwohl sein. Wir haben immer in unserem Leben immer auch eine dunkle Seite. Ja, das können Wutanfälle sein oder was auch immer. Neid, Eifersucht, Dinge, mit denen wir uns eigentlich nicht wohlfühlen. Und wenn wir uns aber aktiv damit auseinandersetzen, was für uns dahinter steckt oder was die Auslöser sind, dann können wir auf etwas zurückgreifen, was bisher vielleicht auch im Dunkeln lag für uns.
Ich glaube, hier verknüpfen wir, also was für dich das Wasser ist dann. Das Medium ist für mich die Stimme und das Thema Atmung. Und wenn Menschen zu uns in die Therapie kommen, sagen wir jetzt mal mit dem Thema Stimme, irgendetwas passt hier nicht mehr, es ist nicht mehr meine Stimme, dann sind die ganz erstaunt, wenn wir erstmal besprechen, was gehört alles zur Stimme dazu, und dann landen wir auch bei der Atmung. Ja. Wenn wir Atemübungen machen und in die Atmung eintauchen, dass genau auch diese Themen, oder dass da plötzlich Themen auch aufkommen, wo ich nicht mehr in den Flow reinkomme, wo ich mich auseinandersetzen muss mit Stress, wie gehe ich im Alltag mit mir, mit den Pausen um, was ist es eigentlich? Und wenn das Thema Atmung bearbeitet ist, ist es ein kleiner Schritt zur Stimme.
Gebe ich dir absolut recht. Darf ich dir mal zwei Beispiele von mir geben, die genau das bestätigen? Beispiel Nummer eins ist, wenn ich, dazu komme ich momentan etwas weniger mit zwei kleinen Kindern zu Hause, morgens mir einfach Zeit nehme für meine eigenen Atemsessions. Sehr früh am Morgen. Und ich dann auch noch eine Meditation zum Beispiel für mich mache. Und ich dann vielleicht später ans Telefon gehe oder einen Podcast aufnehme. Dann habe ich das Gefühl, dass meine Stimme so richtig voll ist. Dass sie so richtig da ist. Das hält so an, 2-3 Stunden, und dann ebbt sie so ein bisschen ab. Ja, also dieser Punkt, bei mir zu sein, mit meiner Atmung zu arbeiten, wunderschön. Zweiter Punkt, den ich jetzt herausgefunden habe, was ich wirklich ganz, ganz besonders finde, ist, wenn ich abends beim Sohn vorlese. Wenn ich abends beim Sohn Bücher vorlese, dann bin ich nur bei ihm. Denn wenn ich nicht bei ihm bin, dann kommt er nicht zur Ruhe. Und gleichzeitig gucke ich, was mit meiner Herzfrequenz passiert. Sie geht komplett runter. Sie geht zum Ruhepuls, kurz bevor ich selbst einschlafe. Und meine Stimme ist viel tiefer, ist viel ruhiger, ist viel satter als die Stimme, die ich den ganzen Tag über habe für mich. Und das waren zwei Sachen, gerade das mit meinem Sohn, das war jetzt erst vor ein paar Monaten, wo es mir aufgefallen ist. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, was das tatsächlich mit mir macht, mit meiner Stimme macht, mit der Aussprache, denn ich möchte ja auch deutlich vorlesen, dass er lernen kann dabei.
Dann sind wir bei dem Thema der Präsenz.
Ja.
Und Präsenz hast du auch beschrieben unter Wasser, wenn ich nicht präsent bin und nicht meine Körperzeichen lesen kann, dann wird das nicht gut enden erst einmal oder mir ein Zeichen geben. Und das, was du beschreibst, diese Zuwendung, die du dir morgens gibst, in eine Präsenz zu kommen, in die Tagespräsenz, und abends die Präsenz für dein Kind, nämlich dieses 100% Dasein.
Ja, das ist... Es ist vor allem, ich beschreibe es auch immer gerne, auch im Buch, das du wahrscheinlich liest, Frei atmen, oder gelesen hast, beschreibe ich es immer gerne mit, es gibt kein Gestern und es gibt kein Morgen, es gibt nur diesen einen Moment. Und wenn ich nicht in diesem Moment bin, gerade im Wasser, das Wasser verzeiht nicht. Das Wasser verzeiht nicht. Es gibt kein, ach ja, kannst du mit deinem Dickkopf irgendwie durchgehen. Es gibt's nicht. Es gibt nur den Zustand der Verletzlichkeit, diesen anzuerkennen, sie ihn aufzunehmen in diesem Moment, in dem ich gerade bin, um mich diesem Moment hinzugeben. Alles andere bringt mich zurück und hält mich davon ab, genau diese Zeit unter Wasser auch genießen zu können.
Hast du den Eindruck, dass nach Corona das Thema Atmung noch sehr viel präsenter in unserer Gesellschaft ist? Also man könnte jetzt auch sagen, es ist ein Hype, ne? Überall kannst du auch Ratgeber jetzt dazu lesen. Es gibt unterschiedliche Podcasts, es gibt unterschiedliche Zugänge zu den Themen. Auch im Yoga wird mehr der Fokus auch auf die Atmung gelegt. So das Gefühl, es ist etwas damals getriggert worden, oder ist es einfach ein Thema unserer Zeit?
Ich glaube beides. Ich glaube, es ist etwas, das ja schon seit Jahrtausenden Teil unseres Lebens ist, was einfach komplett unter den Tisch gefallen ist und was dank dieser Zeit wieder mehr Raum bekommen hat. Denn es ist ein Werkzeug für uns, das uns tagtäglich beschäftigt. Es ist immer da. Wir brauchen keine Yogamatte dafür. Wir brauchen kein Yoga-Zentrum dafür. Wir können alles und eigentlich tatsächlich auch zu jedem Zeitpunkt für uns machen. Und es steckt so unfassbar viel Kraft und Potenzial darin, dass wir tatsächlich auch eine gewisse Unabhängigkeit haben und unsere Gesundheit sowohl körperlich als auch mental selbst in die Hand nehmen können. Und dabei kann uns die Atmung unterstützen. Der medizinische Aspekt oder der diagnostische Aspekt, den wir hier haben, den wir uns anschauen können, der natürlich auch ein Highlight war während dieser Corona-Zeit, ist natürlich, was macht deine Atmung? Das heißt, wir haben auch von der Symptomatik vielleicht eine erhöhte Sensibilität für dieses Thema. Also ich kann davon, selbst auch von mir sprechen oder von Menschen in meiner Umgebung, die haben sich danach viel mehr testen lassen, sind zum Lungenfacharzt nochmal gegangen, haben nochmal gucken und auf einmal heißt es, oh ja, da ist was, da stimmt was nicht, da ist was nicht normal, wir können es nicht kategorisieren, vielleicht haben sie erstmal, vielleicht nicht, vielleicht ist es Post-Covid oder was auch immer. Ich glaube, die Sensibilität dafür ist deutlich gestiegen und die Menschen, glaube ich, wissen jetzt auch, dass sie sich damit mehr beschäftigen können und dürfen. Und dadurch hat es sicherlich auch nochmal einen Hype bekommen. Es gibt ja Leute, die arbeiten im Bereich, einer meiner Lehrer schon seit über 30 Jahren, im Bereich holotropes Atmen. Das hat aber weniger damit zu tun, was, glaube ich, meiner Ansicht nach die Leute mehr bräuchten. Und zwar zurückzukommen zu ihrer natürlichen Atmung, zurückzukommen zur funktionellen Atmung, zu schauen, wie ich vorhin auch gesagt habe, die vitale Kapazität zu erweitern, weil die verlieren wir im Laufe unseres Lebens.
Funktionalität meinst du für das tägliche Leben, für die für Sport, für all die Aktivitäten, die wir tun?
Ja, auch für die Sachen, aber dann auch, es gibt ja ganz viele auch hochfrequente Atemsessions, wo wir mit möglichen emotionalen Blockaden arbeiten, bis hin zu Traumata, die wir angehen könnten, beispielsweise wenn wir beispielsweise transpersonale Erfahrungen machen oder die uns die transpersonale Psychologie in dem Bereich noch mit anschauen. Das sind alles Themen, auf die wir zurückgreifen können. Körperarbeit, einen anderen Zugang auch in der Psychologie über das Ausleben von Emotionen, ohne darüber sprechen zu müssen. Das sind Themen, die gehen ja relativ weit auch zurück. Thema Körperpanzer, nicht vielleicht in der Art und Weise, wie man das bis zum Schluss sich angeschaut hat oder auch wenn man im Yoga schaut, da gibt es ja dann Chakren, Energiezentren, fünf Tibeter. Das heißt, das sind Dinge, die existieren seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist jetzt nichts Neues in diesen Bereichen, aber da geht es mir tatsächlich darum, dass wir funktionell atmen. Das bedeutet, zu schauen, dass wir aktiv erstmal realisieren, dass wir ein Zwerchfell haben, was dieses Zwerchfell überhaupt macht, wie wir das anspielen können und dass wir eben rauskommen aus dieser sehr dominanten, zu schnellen Atmung von Brustkorb, Aktivierung in diesen Bereichen, Stressoren, die uns ja tatsächlich auch im präfrontalen Kortex unseres Gehirns des Sauerstoffs berauben, keine klaren Gedanken fassen können, zu Hochaktivierung, hoher Blutdruck und Co. Und sobald ich aber lerne, mit meiner Atmung umzugehen und zurückzukommen zur natürlichen Bauchhorizontalatmung zum Beispiel, habe ich ganz viele Effekte, die sehr, sehr positiv sich auswirken, sowohl auf meinen körperlichen als auch meinen mentalen Zustand. Und da müssen wir gar nicht, das ist ja gar kein Hexenwerk.
Ist es auch nicht. Und wenn ich jetzt gerade so an den Kinderbereich denke, dann sehen wir so viele Kinder mit offenem Mund. Also das Thema der Mundatmung ein ganz, ganz großes Thema ist. Und dann fragst du nach der Schlafqualität, nach dem Appetit und merkst, oh, da gibt es das Thema Schlaf, kein guter, erholsamer Schlaf, Appetit ist nicht so, Kind bewegt sich auch nicht so gerne. Und dann denkst du, das geht gar nicht, Kinder müssen sich bewegen. Das ist eigentlich so ein Grundelement der Entwicklung. Ja, und das Thema Mundatmung, finde ich, das ist wirklich etwas, was uns auch wirklich begleitet durch unsere Arbeit, aber auch im Alltag, weil du natürlich auch mit anderen Augen durch die Welt gehst. Und das ist ein großes Thema.
Ja, da frage ich mich halt immer, wenn wir, also es gibt ja ganz, ganz viel auch da draußen, was eben diese primäre Kommunikation auf dieser Physiologie hat bei der Mundatmung. Und ich würde einfach gerne hier nochmal so eine Gedanken mit reinbringen. Es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir unsere Kinder belasten auf mentaler Ebene, was wir ihnen vorleben. Und wenn wir unsere Kinder schon sehr, sehr früh in eine Schublade schieben, du bist so, du hast das und du musst jetzt das machen und jetzt sitzen und es gibt keinen Plan B, sondern es muss so sein, wie ich mir das als Erwachsener vorstelle, dann ist es natürlich auch für die Kinder sehr, sehr schwer. Und auch wenn sie das nicht merken, sind sie oftmals von unserem Nervensystem einfach sympathisch viel zu aktiviert, als dass sie überhaupt einen Zugriff darauf bekommen. Und wenn du zum Beispiel von Essen sprichst, Ernährung oder Ruhe, dann hat das auch viel mit unserem Parasympathikus zu tun. Und Kinder brauchen übrigens genauso wie wir Erwachsene oftmals eine Aktivierung für eine Deaktivierung. Also bei uns ist es so, ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen ist, unsere Kinder werden viel eben auch von Frauen primär betreut und mein großer Junge, der will raufen, der braucht diesen Austausch, der will sich ausbauen, er weiß, er kriegt das nur bei mir, weil in der Kita darf er es nicht, mit den Müttern, er wiegt ein bisschen mehr, für mich ist es kein Thema, aber viele können es auch einfach körperlich nicht, aber der braucht das und abends raufe ich mit ihm oftmals, meine Frau sagt dann, ja, jetzt aktivieren nicht zu hoch und sagt, lass mich einfach mal machen und dann raufe ich mit ihm 20 Minuten. Und danach hört er zu, wenn ich ein Buch vorlese und ist tiefenentspannt ruhig und schläft nach 20 Minuten. Also ist natürlich nicht bei jedem Kind das Gleiche. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir unseren Kindern auch gesellschaftliche Normen aufdoktrinisieren, die vielleicht gar nicht zu ihnen passen, nur weil wir glauben, es wäre besser für uns.
Und dieser Stress, der weitergegeben wird, ich meine, in dem Moment, in dem ich durch den Mund atme, thorakal, betont, flach, und immer schneller werde, habe ich keine Möglichkeit mehr, aus diesem Stressmoment rauszukommen. Und dann kann ich auch nicht gut lernen, da kann ich auch nicht zuhören. Und das ist genauso im Erwachsenenbereich zu sehen.
Also, und das Schlimme ist, so wie du es auch ansprichst, wir lernen es ja im Kindesalter. Man sagt ja auch oft, zwischen dem Alter von 5 bis 7, abhängig davon, wo man lebt, in den USA gehen ja die Kinder beispielsweise mit 5 Stunden in die Schule oftmals, ist es so, sobald die Kinder an den Punkt kommen, wo sie gehorchen müssen, wo sie in die Schublade gesteckt werden, wo sie sich nicht mehr bewegen sollen, Hände auf den Tisch oder ich habe auch schon Geschichten gehört, wo die Kinder zur Ruhe kommen sollen, müssen sie sich auf ihre Hände setzen als Strafe. Ja, da stellen sich mir ja die Nackenhaare auf. Und das wird eben da gelernt. Und dann kommt die Frage, naja, ich lebe ja schon seit 40 Jahren, also wow, willst du mir irgendwas über die Atmung zeigen? Naja, wahrscheinlich atmest du seit 35 Jahren halt unnatürlich, hast Verdauungsschwierigkeiten, Probleme mit deinem Schlaf, hast eine komische Zahnstellung, hast ein Problem mit deiner Zunge, hast Probleme mit deinem Kiefer, kommst nicht in die Nasenatmung mit rein, bist wahrscheinlich noch ein chronischer Schnarcher, hast Schlafapnoe, hast Bluthochdruck. Das kommt alles im Alter. Weißt du, wenn du noch in deinen 20ern, vielleicht Anfang der 30er bist, haben die meisten Leute jetzt noch nicht die Riesenprobleme. Aber je älter sie werden, desto mehr zeigt sich, was sie die Jahrzehnte davor mit ihrem Körper gemacht haben.
Ja. Timo, es war wunderbar, dass wir diesen weiten Bogen vom Wasser über Kinder schlagen konnten. Und jetzt haben uns viele zugehört und sind vielleicht ganz ruhig geworden, müssen aber wieder in einen Alltag zurück. Welche Atemtechnik würdest du jetzt anleiten, dass wir wieder gut in einen Flow kommen, in einen, der uns in eine Aktivität bringt?
Die Frage ist, sind wir am Morgen oder sind wir am Abend? Also
okay, Aktivität, das weiß ich
will ich mit meiner nicht. Frau jetzt abends nochmal in Ruhe essen und nochmal über ein paar Sachen diskutieren? Ja, oder möchte ich lieber in die Arbeit reinstarten?
Ich gehe jetzt mal davon aus, wie wäre es, wenn wir jetzt in die Arbeit starten? Also wir sind
damit
sie
in die Arbeit reinstarten?
Genau, in die Arbeit reinstarten. Ja. Wie tust du?
Also ist relativ einfach. Es gibt ein Fußballergebnis, mit dem wir arbeiten können. 2-1. Ja, Sieg geht an uns, weil wir arbeiten mit der Atmung. Das heißt, wir haben hier gewonnen. Das heißt, wir versuchen langsam und tief einzuatmen, aber schnell auszuatmen.
Okay, ja, machen wir das mal zusammen?
Ja, gerne. Also wir versuchen im Idealfall über die Nase einzuatmen und dann atmen wir stoßartig durch den Mund aus. Also beispielsweise 4 Sekunden ein. Also ab jetzt einatmen durch die Nase. 1, 2, 3, 4. Kurz halten und stoßartig durch den Mund ausatmen. Kurz halten und gleich wieder bei 4 Schritte einatmen. 1, 2, 3, 4. Stoßartig aus, wieder bei 4 ein. 1, 2, 3, 4. Ganz schneller ausatmen, Cordula. Aus und gleich wieder ein. 1, 2, 3, 4. Noch 2 Runden. Schnell stoßartig aus und gleich wieder einatmen. 1, 2, 3, 4 und aus. Ein letztes Mal. Bei 4 Sekunden ein. 1, 2, 3, 4 und jetzt halten. Hier oben die Luft nochmal anhalten nach der Einatmung. Spür deinen Körper, spür die Anspannung. Es soll sie ganz leicht kribbeln. Und dann lass die Luft aus dir herausfallen. Öffne langsam deine Augen, wenn du sie geschlossen hast beispielsweise. Das ist eine ganz schnelle und ganz einfache Aktivierung unseres Nervensystems, die wir haben. Keine Überaktivierung, aber so, dass wir zumindest sagen, okay, puh, so ein halber Espresso, würde ich vielleicht sagen, ja, der direkt wirkt.
Kann ich jetzt auch echt bestätigen. Lieber Timo, hab ganz herzlichen Dank. Das war so bereichernd. Ich bin völlig begeistert.
Sehr gerne.
Und ich freue mich auch darüber, dass ich dein Buch nochmal vorstellen darf. Frei atmen heißt es und ist im Komplett Media Verlag erschienen. Ich stelle das auch in die Shownotes. Du hast auch einen Podcast.
Genau, der heißt Atempause.
Genau, Atempause. Und alles rund um deine Arbeit werdet ihr auch in den Shownotes lesen können. Lieber Timo, hab einen schönen Tag. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte, Cordula.
Herzlichen Dank auch an euch, die ihr da draußen zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.